Das sind so Dinge, wo ich glaube, dass der Mittelstand bei solchen Dingen einfach schneller ist und flexibler. Und vielleicht auch, wenn es jetzt so Schwierigkeiten gibt, dass Dinge irgendwie auch mal weltpolitisch nicht so gut laufen, dass man eher guckt, wie kann man sich anders ausrichten? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Man hat einfach tatsächlich nicht so viel Masse, die man mitschleppt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und heute habe ich zu Gast die Stefanie Binzus von ITV GmbH. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Du wurdest mir als ein super Beispiel genannt für, wie kleinere Familienunternehmen mit aktuellen Herausforderungen umgehen. Sei es Digitalisierung, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und so weiter. Dein Gesichtsausdruck sagt gerade schon, mal gucken, ob das alles stimmt, aber das finden wir raus.
Wir haben ganz viele von diesen Themen, ja.
Sehr schön. Du, wir fangen an wie immer. 6 Fragen zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Bielefeld.
Lieblingsantwort in diesem Podcast. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Ich bin gelernte Industriekauffrau, habe ein Diplom-Ingenieur für Umwelt- und Hygienetechnik und einen Master für Industrial Engineering.
Heute bin ich beruflich?
Geschäftsführende Gesellschafterin der ITV GmbH.
Und als Bielefelder oder Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
Eine Stadtführung gemacht haben.
Ich glaube, die Antwort hatten wir auch noch nicht. Mit diesem Bielefelder, Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Ehrlicherweise mit Verena Pauster, wenn die noch als Bielefelderin gilt, als geborene Delius, das fände ich sehr, sehr spannend, ja.
Ich denke, lass mal gelten. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann für dich?
Das ist eine gute Frage. Dann würde ich ehrlicherweise alle öffentlichen Parkplatzbetreibenden dazu verpflichten, Solardächer zu bauen.
Das ist auch mal eine schöne Antwort. Da sind wir ja schon fast beim Thema Nachhaltigkeit. Da kommen wir später noch zu. Du, ich würde gerne mal damit anfangen. ITV, was macht ihr? Also wenn man auf die Webseite geht, steht da Pneumatik für fast alles, ich glaube fast in Klammern. Und ich musste ehrlich gesagt nochmal nachgucken, Pneumatik, was ist das? Also vielleicht gibt es Menschen, die sagen, okay, da müsstest du mal in deiner Allgemeinbildung arbeiten. Ich habe es nachgeguckt. Druckluft.
Genau, wir machen Verbindungsteile für die Drucklufttechnik. Mhm. Und ITV leitet sich eigentlich ab von Industrieteile Vertrieb, weil wir damals als Vertrieb angefangen haben. Das heißt, ein großes Lager für pneumatisches Zubehör, eben Druckluftbereich, aber hauptsächlich aus dem Bereich Verbindungstechnik und sind aber seit 2006 auch eigener Hersteller. Das heißt, wir haben eine eigene Verschraubungsreihe und bauen und montieren diese Teile auch bei uns in Bielefeld vor Ort hier. Mhm. Ja, und Drucklufttechnik ist natürlich für die meisten so ein bisschen abstrakt, hat man nicht so sehr. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist man überrascht, wo sie einem überall begegnet. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Zahnarzt. Denn jeder Zahnarzt hat einen kleinen Kompressor da stehen, damit der Bohrer funktioniert. Und diese Luft, die in dem Kompressor gemacht wird, die muss ja irgendwie auch zum Bohrer kommen. Das heißt, du brauchst ein Leitungssystem. Und Verbindungstechnik in diesem Leitungssystem könnten wir sein. Bauteile an dem Kompressor könnten wir sein. Mhm. Das ist so ein bisschen das, wo einem Druckluft in jedem Fall begegnet. Mhm. Und ansonsten alles, wo Luft von A nach B muss in jeder Maschine, kann eine Verbindungstechnik von uns drin sein.
Okay, das ist doch schon mal ein gutes Beispiel. Zum Zahnarzt müssen wir ja alle.
Das ist meistens so das, was am besten klar macht, was Drucklufttechnik eigentlich auch macht.
Und es ist wieder eigentlich so ein schönes Beispiel, so wie dieser Podcast ja auch heißt. Ne? Das ist so interessant. Ne? Da kommt wieder eine Lösung, die wir an so vielen Stellen brauchen, kommt wieder aus Bielefeld und, also zumindest ich gebe es auch dazu, kannte jetzt euch als Unternehmen vorher nicht. Ne, wahrscheinlich, weil ganz stark B2B, oder?
Genau, wir sind rein B2B und es ist tatsächlich auch so, dass ein großer Kundenkreis auch sehr im Süddeutschen verteilt ist. Jetzt gar nicht mal so sehr UWL oder Norddeutschland hier oben. Das liegt aber daran, weil der allgemeine Maschinenbau tatsächlich in Süddeutschland sehr stark ist.
Mhm. Okay. Und du hast jetzt eben auch gesagt, du bist geschäftsführende Gesellschafterin. Das klingt sehr danach, oder ich weiß es ja auch, du hast das von deinem Vater übernommen, ne?
Genau.
Kannst du uns da mal mitnehmen? War das für dich schon immer klar oder wie war so der Prozess dahin? Weil ich das finde es echt spannend, dass man das so macht.
Also ganz klar war es ja und nein. Mein Vater hat das Unternehmen mit einem Freund 1981 gegründet und dieses Unternehmen war natürlich dadurch immer auch bei uns zu Hause in irgendeiner Form. Also man wächst damit auf. Ich war auch schon immer sehr beeindruckt von dem, was mein Vater gemacht hat. Jetzt nicht so sehr, was die ITV angeht, sondern er ist auch Ingenieur gewesen, aber was er zu Hause gebaut und gebastelt hat, das fand ich immer sehr beeindruckend. Insofern war dieser Weg, vielleicht irgendwann in Richtung Ingenieur zu gehen, schon eine Überlegung wert. Ursprünglich wollte ich allerdings mal Goldschmiedin werden, Juristin, Fotodesignerin, so alles, was man dann so hat. Genau, ne, das probiert man alles im Praktika aus und stellt hinterher fest, das matcht irgendwie alles nicht.
Ja.
Und dann bin ich nach der Ausbildung, habe ich dann das Studium zur Umwelt- und Hygienetechnik angefangen in Wolfenbüttel. Weil das etwas war, wo ich gedacht habe, okay, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so das Schlagwort. Nachhaltigkeit in der Form gab es eigentlich nicht, aber natürlich Umwelttechnik oder Umwelt überhaupt ist ein großes Thema gewesen, auch damals schon. Ich bin Jahrgang 72, ich bin auch so eine Greenpeace geprägte Generation. Mhm. Das hat irgendwie nachhaltig gewirkt. So. Und während meines Studiums hat mein Vater mich dann schon irgendwann gefragt, du, kannst du dir das vorstellen, zu uns zu kommen? Und eigentlich war die Frage erstmal hier zu arbeiten, aber implizit schwang natürlich mit, das irgendwann auch von mir zu übernehmen. Und dann hatte ich ein paar schlaflose Nächte und habe dann irgendwann gedacht, nein, er hat das so toll aufgebaut und ich finde das so beeindruckend, was er da geschafft hat. Mhm. Ich möchte das gerne erhalten. Also ging mein Weg nach dem Studium in die Firma.
Mhm.
Und der Rest war sehr holprig, weil es zwar, also für meinen Vater war die Frage damit geklärt. Ja, sie macht das schon. Das ist so ein bisschen sein Paradeaussagesatz gewesen. Du machst das schon. Mhm. Und damit war für ihn die Sache erledigt. Und 2009, als sein Kollege und er sich dann überlegt haben, dass sie die Geschäftsführung gerne abgeben möchten, da gab es keine lange Fragestunde mehr oder kein Überlegen, sondern das war dann eigentlich mehr so, wir machen jetzt ein Meeting und da habt ihr es. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja nicht alleine. Ich habe einen Co-Geschäftsführer. Mhm. Und der war auch schon sehr lange im Unternehmen, war auch diesbezüglich so ein bisschen besser darauf vorbereitet, weil der eben viel auch im kaufmännischen Bereich zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat und auch immer so ein bisschen auch in Entscheidungen beteiligt worden ist. Der war schon Prokurist zu dem Zeitpunkt. Also der war so ein bisschen vorbereiteter auf das Ganze. Für den war das klar, dass er das irgendwann macht. Und für mich war das so, oha, dann mache ich das jetzt mal.
Mhm.
Hatte aber keine Vorstellung, was das beinhaltet. Das muss ich schon dazu sagen.
Das kann ja gut und schlecht sein, ne? Dass man das nicht komplett weiß am Anfang, oder?
Ja, das kann gut und schlecht sein. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Mentoring gewünscht. Also mehr Zeit für die Einarbeitung, vielleicht mal Projekte eigenverantwortlich bearbeiten, ein bisschen mehr in Entscheidungen mit einbezogen werden. Also nicht so dieser Sprung ins kalte Wasser. Das ist zwar insofern ganz gut, wenn man sagt, dann redet einem auch hinterher vielleicht keiner mehr rein, weil wie gesagt, für meinen Vater war die Sache dann erledigt. Der hat mich dann auch sich aus meinen Entscheidungen rausgehalten. Er war zwar immer noch da und sagt, wenn du Fragen hast, frag. Mhm. Aber ansonsten hat er sich da nicht mehr eingemischt.
Schaffen
aber,
wir alle, ne?
Ja, das ist dann vielleicht ganz schön, aber es ist eben, wie gesagt, von der Vorbereitung hätte ich mir ein bisschen mehr den Weg gewünscht, dass man auch das Gefühl kriegte, das Ziel soll sein, dass du irgendwann die Geschäftsführung übernimmst. So. Und das hat mir persönlich doch ein bisschen gefehlt und ich habe auch einigermaßen lange dafür gebraucht, dann meinen Weg diesbezüglich zu finden.
Mhm. Okay, also der Zeitraum war zu kurz.
Es war zu kurz.
Okay, verstehe ich. Und mit welchen Themen hattest du dann erstmal zu tun oder jetzt auch positiv formuliert, was hast du denn so als erstes angepackt?
Jetzt von der Geschäftsführung her würde ich sagen, das kann man gar nicht so richtig an einem Projekt klar machen, sondern das war auch so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Und ein Thema, was bei mir jetzt abschließend schon intensiv gelandet ist, ist das Personalwesen zum Beispiel.
Okay.
Wir sind ein klassischer Mittelständler, 80 Leute, haben einen rentablen Umsatz, würde ich sagen. Mhm. Aber wie es in vielen kleineren Unternehmen üblich ist, es gibt so ein paar Bereiche, die nicht wirklich bearbeitet werden. Die macht man so nebenbei mit. So, und Personalwesen gehörte bei uns definitiv auch dazu. Das war so ein Bereich, den man irgendwie mitmachte. Und das ist aber etwas, wo ich sehr viel Wichtigkeit drin sehe und was so nach und nach dann bei mir gelandet ist und wo ich also schon auch intensiv versuche, mich auseinanderzusetzen. Also was macht man mit Führung? Wie steuert man Personal? Was machen die Einstellungen? Was muss man auch machen, damit Personal bleibt? Was ist mit Business Management? Also Personal ist ja dann ein Thema, was viel größer ist. Digitalisierung im Moment, großes Thema. Wie kriegt man die Menschen dazu, auch Lust auf Digitalisierung zu haben? Das sind schon so Fragestellungen, die dann natürlich überall zusammenlaufen.
Perfekt, super Überleitung, denn ich wollte mit dir über Digitalisierung sprechen. Steht hier direkt als erstes bei mir. Wie bist du da vorgegangen? Weil wenn ich jetzt hier auf unsere Agentur gucke, wir haben einen Altersschnitt von Ende 20. Da ist das Thema kein so großes. Oder viele sind ja auch damit aufgewachsen und kennen selbst, wenn man jetzt so die ganz Jungen nimmt, sondern kennen ja selbst aus der Schule, kennen jetzt so Teams und so weiter und alles. Ne? Also je nachdem, wie man jetzt auch Digitalisierung sieht. Wenn wir da vielleicht mal anfangen, was hast du da so angestoßen und wie bist du vorgegangen? Weil trivial ist das ja beim bestehenden Unternehmen nicht, ne?
Nein, trivial ist es nicht. Und das ist ja auch so ein fortlaufender Prozess. Ist ja auch nichts, dass man Digitalisierung anfängt und irgendwann abschließt. Sondern Digitalisierung, meine ich, ist einfach begleitend fürs Tägliche. Und gerade in unserem Fall waren das schon Dinge, wo wir den Menschen auch klar machen konnten, dass das eine Erleichterung ist. Also, dass man jetzt keine Angst davor haben muss, sondern dass es eine Erleichterung für die Arbeit ist. Also für uns ist Digitalisierung immer ein Werkzeug, um etwas besser und leichter zu machen. Und unter diesem Ansatz, muss ich zugeben, haben wir den Großteil der Mitarbeitenden mitnehmen können. Man nimmt nicht alle mit, das schafft man nicht. Es gibt immer diejenigen, die sagen, früher war es besser oder ich hätte gerne mein Blatt Papier in der Hand anstatt das MDE-Gerät, also so ein kleines Lesegerät. Aber wenn man den Großteil schon hat, dann macht es das natürlich einfacher, weil dann kann man die Menschen, die sich da nicht abgeholt fühlen, ja, denen kann man das trotzdem leichter schmackhaft machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, oder nochmal mit Einzelnen dann vielleicht sprechen oder so, ne, als wenn du sagst, okay, also ich habe das Gros gegen mich.
Ja, nee, man kann dann auch einzeln mal nehmen, also gerade wie gesagt, diese Angst auf irgendwelche Knöpfchen zu drücken. Ja, das ist, wo man im ersten Moment denkt, warum? Ja, auf dem Handy drückt man auch immer auf irgendwelche Knöpfchen. Da scheint irgendwie keine Angst zu haben, dass er was kaputt macht. Im Unternehmen meint man immer, man löst irgendwelche Vorgänge aus, die man nicht haben will. Und dann kann man sich aber mit den Personen auch nochmal zusammenstellen und sagen, guck mal, ja, ne? Egal ob du da drauf drückst oder nicht. Ja, also es kann nichts Schlimmes passieren. Und selbst wenn was passiert, das ist im Normalfall auch wieder rückgängig zu machen. Du musst es bloß sagen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, dann auch mal darüber zu sprechen, wenn man vielleicht was falsch gemacht hat dabei.
Ja. Genau, und da sind wir ja schon, also wenn man es jetzt sehr hochtrabend ausdrücken würde, bist du da ja bei Kulturwandel auch ein Stück weit, ne? So, und das hast du jetzt ganz bewusst, bist du das so angegangen und hast es auch so kommuniziert?
Nein. Also kommuniziert in dem Sinne oder in der Größenordnung haben wir es tatsächlich nicht. Wir haben uns jetzt nicht hingestellt und gesagt, so, wir wollen jetzt einen Kulturwandel durchführen. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen komisch.
Mhm. Kann abschrecken wirken, ne?
Ja, das sieht so ein bisschen, ich finde, das sieht auch so gewollt aus. Also das sind eher so Dinge, weil das ja auch so schleichend passiert und langsam vor allen Dingen passiert, finde ich, kann man das jetzt auch nicht als Projekt dahinstellen und sagen, mein Projekt ist jetzt ein Kulturwandel. Das funktioniert meines Erachtens nicht. Dafür ist es, wie viele Dinge im Unternehmen, einfach so. Man hat eine Organisation, die ständig im Wandel ist. Und die Frage ist eben, wie passt man sich an? Was nimmt man auch von den Impulsen auf, die einem die Organisation bietet? Ja, es ist ja nicht nur so, dass ich reinkomme und sage, so, ich mache das jetzt, sondern ich muss ja auch gucken, was wird mir gespiegelt? Was kommt mir entgegen? Ja. Wie sind die Leute so drauf? Was haben die denn für ein Interesse? Ja, möchten die einen Wandel oder sind die total zufrieden, so wie es ist? Dann bin ich mit meinem Kulturwandel ja auch völlig fehl am Platz.
Ja.
Aber ich finde, wenn man ein offenes Ohr hat und so ein bisschen mal auch zwischen den Zeilen liest oder mal so ein bisschen mitkriegt, wie die Leute so drauf sind, was die vielleicht auch privat so gerne mögen, dann merkt man schon relativ schnell, dass man vielleicht in dem alten System mit, wir haben eine Geschäftsführung, die sagt, wo es lang geht und der Rest macht einfach nur, wie es gesagt wird, dass wir da auch nicht mehr den Zeitgeist treffen.
Ja, genau. Also vor allen Dingen zunehmend ist halt schwarz-weiß formuliert, aber bei der jüngeren Generation. Also ich merke das schon, dass da mehr hinterfragt wird, ne? Oder dann auch mal ja relativ selbstbewusst gesagt wird, nee, aus dem und dem Grund würde ich das nicht machen.
Ne? Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Ding. Wir sind seit über 40 Jahren da. Wir haben einen großen Mitarbeiterstamm, der wirklich auch schon sehr lange da ist, teilweise von Anfang an. Mhm. Diese Leute gehen jetzt alle langsam in ihre Rente, in die Wohlverdiente. Und wir haben über die letzten Jahre extrem wenig Fluktuation gehabt. Das muss man einfach sagen. Aber jetzt stehen wir da und müssen eben überlegen, wie kriegen wir neues Personal rein und wie kriegen wir auch junge, motivierte Leute rein, die Lust haben, bei uns und mit uns zu arbeiten. Und die Ansprüche sind tatsächlich anders und die Anforderungen sind anders. Und auch da muss man sicherlich das ein oder andere Mal schlucken und sich überlegen, findet man das jetzt so gerechtfertigt oder nicht. Und da muss man aber vielleicht mal so ein bisschen gucken, wie ist der Gesamtzusammenhang und was bedeutet das fürs Unternehmen, wenn wir eben diesen, wie sagt man so schön, diesen Vibe so aufnehmen und den einfach mittragen. Und ich finde, das ist schon sehr cool und es macht sehr viel Spaß.
Okay, also wenn ich das so richtig raushöre, du bist da schon offen für und hast aber auch so einen Blick dafür. Was sagst du, hey, das tut es vielleicht sogar gut? Ne, das ist vielleicht auch schön, ehrlich gesagt, so in unserem Unternehmen hier auch. Ne? Weil ich bin jetzt 44, so manche von uns sind 20 Jahre jünger als ich. So, das ist mal, ne? Da treffen natürlich manchmal schon, da denkst du, okay, ich fühle mich noch gar nicht so, aber da ist schon einfach mal eine Riesendifferenz, auch in der Arbeitsweise und so weiter, ne? Habe ich das so richtig aufgenommen oder siehst du es irgendwie sehr kritisch und lehnst auch viel ab, weil du sagst, so nee, also einen gewissen Verjüngungsprozess hatten wir durch mich von deinem Vater ja eh schon. Und das ist jetzt der Stiefel, den wir jetzt erstmal hier spielen.
Nee, so, also ich würde mich da schon als sehr offen für bezeichnen. Es ist einfach so, also ich bin 52, jetzt könnte man sagen, ich hätte ja noch theoretischerweise 15 Jahre und trotzdem finde ich, ist es eine absehbare Zeit. Das heißt, ich muss mir eigentlich schon Gedanken machen, was kommt denn dann auch nach mir und auch nach meinem Co-Geschäftsführer. Wir sind ja zu zweit, ja, so, und da wird es ja definitiv auch nochmal einen Wechsel geben. Und die Frage ist, wie können wir das Unternehmen aber so aufstellen, dass auch zukünftige Generationen eben dann Lust haben, da zu arbeiten? Und ich finde, den Grundstein müssen wir jetzt legen. Also da muss man schon offen sein. Es ist allerdings trotzdem so, das merke ich eben gerade auch an sehr jungen Mitarbeitenden, die nachkommen. Ich sage jetzt mal so die Azubi-Schiene, wo es schon Diskrepanzen gibt, wo ich denke, okay, das würde ich jetzt nicht so mittragen. Und jetzt gar nicht mal so die Ideen, die sie haben, sondern da sind es tatsächlich eher so, auch wenn man jetzt ein bisschen spießig klingt, aber so ein bisschen die allgemeinen Umgangsformen zum Beispiel. Ja, wie benehme ich mich in einem Büro? Wie sitze ich am Schreibtisch? Was vermittle ich denn da, wenn ich da am Schreibtisch sitze? Ja, also die sitzen halt nicht zu Hause in ihrem Gaming-Stuhl und daddeln. Die Körpersprache ist aber die gleiche. Und dann denkt man so, das passt hier nicht her. Ja, also das ist so ein bisschen, da muss man natürlich schon aufpassen, weil da merkt man auch die Unterschiede zwischen den bestehenden Menschen, die da sind, auch den älteren Generationen und denen, die ganz nachkommen. Zur Arbeitseinstellung würde ich sagen, das ist unabhängig. Also die wollen schon was machen.
Auf jeden Fall.
Sie sind eben nur manchmal in der Art und Weise, wie sie es machen, weiß ich nicht, ob man nicht auch ein bisschen eingreifen kann und vielleicht mit seiner Lebenserfahrung jetzt um die Ecke kommen kann, so wie wir das von unseren vorherigen Generationen auch kennen, die dann sagen, na ja, ne, überleg mal hier, ob das wirklich so clever ist, diesen Weg so einzuschlagen. Da erwische ich mich jetzt auch bei.
Aber klingt ja wirklich nach einem guten Blick da drauf. Und ich glaube, das ist ja nachher auch das, ne? Also die guten Aspekte daraus auf jeden Fall mitzunehmen, ne? Auch für sich selbst zum Beispiel, ne?
Ja.
So, ich erwische mich da dann auch in meinem Zweifel, arbeite ich ja vielleicht auch zu viel und so weiter, ne? Und so, da kriegt man ja auch mal dann zurückgespiegelt, so, ne? Das so muss der Schritt denn wirklich noch sein. Also muss der heute sein. Ne? Was geht morgen noch so? Also das ist schon, wo ich finde, so viele Sachen haben die wirklich auch gut drauf, besser drauf und so. Und wenn sich diese beiden Generationen, wenn ich uns beiden jetzt mal in eine packe, dann mischen, ich glaube, dann passt das auch wieder.
Ja, und ich finde, das ist genau das Ding, eine gute Mischung macht's. Ne? Also ich finde, nur mit dem einen und dem anderen kann man dann auch keinen Start machen. Aber ich finde, gute Mischung macht's und eine Offenheit auf beiden Seiten voneinander zu lernen. Also die ältere Generation vielleicht mit neueren Ideen und die jüngere Generation aber durchaus offen für die Arbeitserfahrung, die die ältere Generation mitbringt. Ja, weil ich finde, davon kann man nur profitieren.
Das hast du doch wunderbar gesagt. Okay. So, dann habe ich natürlich in der Vorbereitung ein bisschen was geguckt, was du schon so gesagt hast. Und habe ich zum Beispiel gefunden, dass du immer wieder hervorgehoben hast, wie stark du die Flexibilität von mittelständischen Unternehmen siehst und wie cool du das findest. Kannst du da ein Beispiel geben? Also am liebsten natürlich aus eurem Unternehmen, aber auch sonst. Warum fällt dir das so auf oder warum glaubst du, ist das so hervorstechend?
Also ich glaube, dass die kleineren und mittelständischen Unternehmen flexibler sind, weil sie tatsächlich nicht diese großen Wasserköpfe haben und weil es eben, wenn es um Entscheidungen geht, relativ schnell sind. Ich sage jetzt mal, bei uns stand an, wieder die Überlegung, nochmal das ERP-System zu wechseln. Also das war ein Wirtschaftssystem, das Herz des Unternehmens eigentlich, mit dem wir tagtäglich arbeiten. So, das ist jetzt aber keine Entscheidung gewesen, wo einer den Antrag gestellt hat und dann ging das nochmal hierhin und dahin und jeder musste nochmal irgendwie so ein bisschen seinen Senf dazugeben, sondern das hatten wir von der Geschäftsführung für uns überlegt, dass es ein gutes Ding wäre. Wir haben dann unsere Führungsgruppe, die aus 8 Leuten besteht, zusammengeholt, haben das mit dem besprochen, haben so ein bisschen das für und wieder nochmal rekapituliert und haben dann gesagt, nee, wir machen das. So, und damit war die Sache erledigt. Ja, das war unterm Strich, hätte man sagen können, Pi mal Daumen, kannst es auf eine Woche zusammenschrumpfen. So, jetzt weiß ich aber aus größeren Unternehmen, weil wir auch im Kundenbereich große Unternehmen haben, wenn es da um Projekte geht, bei denen wir involviert sind. Dann gibt es Lastenhefte, dann gibt es noch eine Besprechung, dann gibt es noch eine Überlegung, weil hier muss noch mal einer gefragt werden, da muss noch einer seine Unterschrift leisten, da ist derjenige dann aber krank, dann muss die Vertretung, die weiß aber nicht genau Bescheid und das nimmt eine Welle, dass wir manchmal auch in unseren Projekten da einfach hängen und denken, ja, also wir wären fertig, wir könnten jetzt.
Wir hätten es auch schon längst abgeschlossen eigentlich.
Wir hätten es auch schon längst abgeschlossen, wir hätten auch schon längst geliefert. So. Und das ist so ein bisschen das, was ich tatsächlich anstrengend finde. Und es geht dann eben weiter. Einer deiner letzten Podcasts war ja auch Thema Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeitsbürokratie, die da jetzt gerade ansteht für viele, die wird ja auf uns runtergebrochen. Wir sind jetzt kein berichtspflichtiges Unternehmen, aber wir hängen natürlich immer in den Lieferketten mit drin. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Ja, wo ich sagen würde, ja, ist okay, wir können, natürlich beschäftigen wir uns auch mit diesen Themen, nicht in dem Umfang, wie die das jetzt müssen, aber und dann fällt es auch manchmal schwerer, vielleicht ein paar Werte zusammenzusuchen. Aber etwas umzusetzen, um auch die Nachhaltigkeit vorwärts zu bringen, das geht halt schnell. So, wenn ich aber jetzt einen Kunden habe, wo ich erst, ich weiß nicht, ich habe ein so ein SAP-Modul da vorliegen, da sitze ich mindestens einen Tag dran, um den Fragebogen irgendwie auch nur annähernd auszufüllen, wo ich denke, warum? Ja, das bringt mich nicht weiter, das macht kein Geschäft, das kostet mich Arbeitszeit. Ich weiß auch nicht, ob die Antworten den Kunden wirklich so weiterbringen oder ob der das auch nur macht, weil er es muss. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass der Mittelstand bei solchen Dingen einfach schneller ist und flexibler und vielleicht auch, wenn es jetzt so Schwierigkeiten gibt, dass Dinge irgendwie auch mal weltpolitisch nicht so gut laufen, dass man eher guckt, wie kann man sich anders ausrichten, was gibt's noch für Möglichkeiten. Man hat einfach tatsächlich nicht so viel Masse, die man mitschleppt.
Ja. Ja, genau, wie du sagst, mit Entscheidungswegen und so weiter, da hängt ja so viel mit dran. Aber ich habe gerade gestern, habe ich gesagt, bezogen auf unsere Region, finde ich es eigentlich auch da schön, dass die so divers ist. Ne? Also ist ja sowohl von den Branchen divers, das hat Brigitte Meier ja in ihrer Folge auch nochmal so schön hervorgehoben, aber sie ist ja auch von den Unternehmensgrößen so schön divers. Ne? Also natürlich finden wir das super, dass hier Dr. Oetker ist, die gefühlt man in ganz Deutschland kennt, aber dann auch ne, so vielleicht so Miele und Schüco so ein bisschen da hinten dran, aber auch bekannt und so weiter. Ne? Aber dann eben auch das Unternehmen für Verpackungen in Werther oder einen PV-Anlagenhersteller und, ne, mit irgendwie 50 Leuten oder wie bei euch, ne, 70, 80 Leute. So, wir brauchen doch auch da die Mischung und ja, Das ist ja, also beide sind wichtig für die Region, ne? Oder alle sind wichtig für die Region.
Die sind wichtig für die Region, aber ich glaube, da hat der Mittelstand und auch die Region manchmal auch noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Das ist ja auch unsere Schwierigkeit. Was du gerade sagst, wir haben so viel, aber keiner weiß das unbedingt. Ja, die Branche, in der man arbeitet, die weiß das vielleicht. Mhm. Ja, weil man irgendwo natürlich als Lieferant mit drin hängt. Aber wir sind auch typische Westfale. Ja, machen aber nicht drüber sprechen. So. Jetzt steht man aber irgendwann an dem Punkt, wo man merkt, das bringt einen eben auch nicht weiter. Mhm. Ja, das ist schön, dass man es macht, aber man konkurriert tatsächlich mit Oetker, mit Schüco, mit Böllhoff, also mit den etwas größeren. Und es muss einfach sein, raus in die Sichtbarkeit. Man muss einfach zeigen, dass das Unternehmen da ist und auch, dass wir ein tolles Unternehmen sind, bei dem auch das Arbeiten Spaß macht und bei dem man auch Möglichkeiten hat. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, glaube ich, wo viel Mittelstand Schwierigkeiten mit hat, mit der Sichtbarkeit und damit folglich jetzt auch zukünftig mit der Nachfolge. Weil es gibt einfach dieses Nachfolgeproblem im Mittelstand und gerade hier im ostwestfälischen Mittelstand. Es gibt so furchtbar viele Unternehmen, die eigentlich keine gesicherte Nachfolge haben. Und keiner weiß, dass es diese Unternehmen gibt, weil es auch Nischenprodukte sind, die man jetzt nicht gerade sofort zu Hause hat. Mhm. Das ist immer so ein bisschen der Stolperstein.
Ja. Aber wenn wir da schon drüber sprechen, wie gehst du denn mit um? Weil man, wenn man sich jetzt ein bisschen mit dir beschäftigt, du bist auf LinkedIn aktiv, du gehst in Podcasts und so. Also das ist schon jetzt auch ein bewusster Schritt gewesen.
Ja, das war ein bewusster Schritt, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach sehen, dass wir als ITV auch einfach ein Gesicht bekommen nach außen. Das ist so ein bisschen das, was uns gefehlt hat all die Jahre. Ich sage ja, ein gut funktionierendes, sehr sicheres Unternehmen, ohne großartige Stolpersteine, aber wir haben über die letzten Jahre eben auch ganz doll gemerkt, Mitarbeiter zu finden, beziehungsweise auch Auszubildende zu finden, ist schwierig, weil sie uns nicht kennen. Und wir sind dann, das hat man in Gesprächen gehört, sozusagen dann immer zweite Wahl gewesen. Ja, wenn die Großen abgelehnt haben, dann guckt man eben, was hat das Arbeitsamt denn da noch irgendwie in der Schublade so? Und wir gehörten zu dieser Schublade. Und irgendwann denkt man, nee, das kann nicht sein. Das kann eigentlich auf die Dauer nicht sein. Das tut uns nicht gut. Also wir müssen raus in die Sichtbarkeit und wir müssen zeigen, dass wir da sind und dass wir ein tolles Unternehmen sind und auch eins, ich sage ja, wo man Möglichkeiten hat. Ja, also unsere Azubis kommen in alle Abteilungen, die müssen überall mitarbeiten. Ja, wir haben keine großartigen Hierarchieebenen. Wir können also nicht damit locken, dass wir sagen, in 10 Jahren ist man dann Head of irgendwas. Aber wer will, kriegt bei uns eben Verantwortung. Und die kriegt man dann automatisch, ne? Das geht dann ganz leicht.
Naja, und nicht jeder freut sich ja über Hierarchiestufen. Das gehört ja auch noch dazu, ne? Also ja, manche finden dann den Titel toll, dass man den erreichen kann und so weiter. Aber andere schätzen ja genau das, ne? Also wenn die zu lange bei großen Unternehmen sind, kenne ich einige aus dem Freundeskreis auch. Man kriegt ja doch dann die Sachen eher, was wir eben auch hatten, eher mal gewuppt, ne?
Das und ich finde, was unser Vorteil ist, wir können eben auch tatsächlich eher die Mitarbeitenden fragen, ne? Also man fragt dann nicht nur den Abteilungsleiter, sondern man kommt ja mit den anderen auch ins Gespräch. Ist ja nicht so, dass wir nur im Kämmerchen sitzen und da vor uns hin werkeln, sondern man ist ja unterwegs im Unternehmen und man kann mit den Leuten sprechen. Und ich finde, da kriegt man viel mit und das sind eben auch viele Dinge, die man dann mit in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. Und ich finde, das ist schon ein Vorteil im Gegensatz zu Großen, wo man vielleicht irgendwann auch das, ich meine, ich habe auch im großen Unternehmen damals gelernt, ja, da war man der Azubi. So, ne? Dann sitzt man an der Seite und das ist es dann halt. Ja. Und ich finde, unsere Azubis, die haben schon Aufgaben. Also die werden schon zur Unterstützung auch angezogen. Das ist schon, und die machen das gut.
Jetzt müssen sie nur noch diesen Podcast hören.
Ja, das auch.
Wo sie die Aussage hören. Okay, Stefanie, wir sind schon auf der Zielgeraden tatsächlich von der Folge. Genau so schnell geht es dann schon wieder rum. Meine letzte Frage für heute. Bielefeld als Standort. Das Unternehmen wurde ja hier gegründet. Du hast zum Glück keine Gründe gesehen, das zu verändern. Warum ist Bielefeld ein guter Standort für euch?
Ich finde, Bielefeld ist ein guter Standort. Zum einen natürlich, weil unsere Mitarbeiter jetzt hier aus der Region kommen und die Anfahrtswege entsprechend kurz sind. Für uns ist es aber auch ein guter Standort, weil ich finde, Bielefeld liegt ziemlich zentral im Ostwestfälischen oder auch in Deutschland. Es gibt Richtung Hannover, Richtung Köln, Berlin. Also das sind alles Richtungen, wo man auch mit der Autobahn gut angebunden ist. Wir sind nun eben von der Autobahn auch abhängig, was Lieferverkehr angeht. Okay. Insofern ist das für uns tatsächlich ein guter Standort und ja, wir sind jetzt an diesen Also da, wo wir jetzt sind, in Brake, seit, ich glaube, Mitte 80. Mhm. Da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, kann man da bleiben? Aber generell würden wir tatsächlich auch gerne weiterhin hier in Bielefeld dann den Standort erhalten wollen, eben weil wir auch unsere Mitarbeiterschaft hier gerne behalten möchten.
Ja, das ist doch eine schöne Aussage. Gut, super. Du, dann noch die drei Fragen beziehungsweise besten Tipps für Bielefelderinnen und Bielefelder. Dein Lieblingsrestaurant oder Café?
Das Numa.
Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Mein Zuhause. Kann ich empfehlen, ist aber nicht öffentlich.
Gut, dass du noch dazu gesagt hast. Und last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region?
Da kann ich mich nicht ganz entscheiden. Altstadt oder der Teuto, je nachdem, was gerade Bedarf ist.
Je nach Tag und Tagesform wahrscheinlich.
Ja, genau. Ob man viele Menschen braucht und gerne ein bisschen was sehen möchte und ein bisschen Trubel braucht, dann ist es die Altstadt, finde ich, immer ein wunderschöner Ort, egal wo man da sitzt. Und der Teuto, finde ich, der bietet so viel, mal ein bisschen Ruhe, nicht dauernd Menschen, Luft, Natur, das passt schon.
Schön, dass wir es hier haben, ne? Wunderbar. Du, das sage ich ganz lieben Dank für das Gespräch, war echt total kurzweilig, war selber gerade überrascht.
Ja, ich danke auch.
Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke schön.
Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.